Herzlich willkommen zu Folge Nummer 10 in the Zone Podcast.
Klappe die zweite. Wir haben vorher schon mal bei Minute 14 gerade abgebrochen, weil wir leichte Internetverbindungsprobleme gehabt haben. Und ja, here we go. Starten wir das Ganze nochmal. Ich habe gerade noch gesagt, wir müssen es jetzt nicht rekonstruieren, das Gespräch. Jetzt einfach mal schauen, wo die Reise wieder hingeht. Aber ich habe vorher schon gesagt gehabt, dass das sehr interessant ist, weil der Fabian, du nimmst immer das Mikro in die Hand, das Heft in die Hand und schießt mit dem Intro los, ohne dass wir uns jemals abgesprochen haben. Also ich glaube, das etabliert sich gerade so Step by Step, wer welche Rolle einnimmt da im Podcast, und gefällt mir auf jeden Fall die ganze Entwicklung. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer das also sehen, mitkriegen, ob es überhaupt auffällt, aber das ist was mir jetzt aufgefallen ist, dass du immer gern das Heft in die Hand nimmst und das Intro mit dem Intro losschießt.
Ja, irgendwie habe ich am Anfang immer so eine Idee, eine grobe Idee. Wir sprechen uns ja selten ab. Und auch dieses Mal hatte ich irgendwie im Vorwege eine Idee. Mal gucken, wo uns die Folge heute hinführt. Aber ich würde gerne erstmal wissen, wie es dir geht.
Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Ich bin mittlerweile wieder, ja, nicht unbedingt gut im Training, aber konstant im Training, sagen wir es so. Und habe jetzt auch das ganze Thema pfeiferisches Drüsenfieber und kleine Entzündung im Knie alles jetzt abschließen können. Oder schaut zumindest so aus, als wäre es rum ums Eck. Und dementsprechend kann ich auch wieder konstant trainieren. Die Umfänge sind nur sehr moderat. Heute schon eine halbe Stunde beim Laufen gewesen, ganz easy. Also wirklich, oder waren 20 Minuten, also nicht mehr eine halbe Stunde. Bin aber sehr, sehr happy drüber, über das Läufchen. Kurzer Hint zur Folge Nummer 7, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Wirklich alles cool. Bin happy, so wie es ist. Hab mir jetzt Challenge St. Pölten, habe ich verschoben auf 2026. Okay. Und mir da selber, ja, einen Druck habe ich nicht gehabt, aber am Ende vom Tag, wenn ich ehrlich bin, ich könnte aktuell keine 21 Kilometer laufen. Also muskulär, glaube ich, würde ich es nicht schaffen. Geschweige denn vorher 90 Grad fahren. Das wäre nur an sich das kleinste Problem, die Einzeldisziplinen. Aber jetzt die 21 laufen würde ich muskulär mit Sicherheit jetzt nicht schadenfrei durchstehen. Sehe da jetzt auch keinen Sinn dahinter, dass ich mich da durchquäle. Und konnte deswegen auch, Gott sei Dank, auch verschieben.
Also ich habe ja irgendwie seit ein paar Jahren immer wieder Probleme mit der Achillessehne. So. Und dann ist Plantarfaszie. Und naja, irgendwie lässt mir das nicht so richtig Ruhe. Und das schränkt mich auch sehr ein. Ich bin dieses Jahr jetzt echt sehr wenig gelaufen. Also wirklich sehr, sehr wenig. Nichtsdestotrotz konnte ich ja schon gute Radumfänge machen. Also hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch. Ich bin jetzt noch nicht bei den wahrscheinlich mittlerweile 20.000 oder so wie andere, aber doch schon, glaube ich, qualitativ hochwertig Kilometer gesammelt. Würde mich aber jetzt mal interessieren, wie das für dich ist. Also ich weiß selber, als ich pfeiferisches Drüsenfieber hatte, das war bei mir irgendwie Anfang der 20er, glaube ich, und das hat mich damals, gut, da gab es auch noch kein Internet, wo man das großformatig hätte recherchieren können. Mich hat das damals irgendwie, ich wusste auch gar nicht, was das ist. Mein Hausarzt meinte damals zu mir, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, du wirst wieder gesund. Die schlechte Nachricht, es warten jetzt echt harte Wochen auf dich. Und ich habe dann gedacht, wovon redet der? Und ich habe dann im Zeitablauf erst gemerkt, wie krass pfeifisches Drüsenfieber ist. Also ich habe irgendwie 10 Kilo abgenommen. Und es war bei mir dann auch so. Und ich habe zu dem Zeitpunkt nicht wirklich im Ansatz den Sport so betrieben wie jetzt. Aber es war so, dass ich, glaube ich, ja, 20 Minuten jeden Tag spazieren gehen konnte und auch nicht mehr durfte. Jetzt würde mich echt interessieren, wie geht es dir damit? Also ich meine, du fängst jetzt ja quasi dann wieder bei Null an. Klar, die Sprünge werden kommen, nur aktuell, wenn du sagst, ich kann jetzt mal eine halbe Stunde laufen, was macht das mit dir?
Also ich könnte vielleicht jetzt schon einen Ticken länger laufen, aber das ist halt einfach mit Rücksprache, mit Susa, also meiner Coachin, ist im Endeffekt halt erstmal geringe Laufumfänge. Radfahren mache ich tatsächlich schon wieder relativ viel. Also ich sitze phasenweise wieder 2, 3, 4 Stunden auf dem Radl, alles locker, entspannt. Zone 1, Zone 2, also wirklich ganz ohne Druck. Ah. Und das funktioniert tatsächlich schon wieder ganz gut. Schwimmen habe jetzt auch trotz Knieverletzungen ja ein bisschen können. Das hat eigentlich auch ganz gut passt, nur die Wenden hat einfach wenig bis gar nicht abgestoßen. Und dementsprechend schwimmen ist auch okay. Also das stresst mich gar nicht so. Ich muss aber fairerweise jetzt auch sagen, es ist ja schon mal zweite Infektion oder wissentlich mal zweite mit dem Epstein-Barr-Virus. Das erste Mal mit 16 habe ich das schon mal gehabt. Und da ist mir ähnlich gegangen wie dir. Also ich kann mich jetzt zumindest am Krankheitsverlauf währenddessen erinnern, mit wirklich Schüttelfrost und sehr viel Fieber und wirklich tagelang einfach nichts essen können, weil die Mandeln entzündet waren, die sind mir dann rausgenommen worden. Und dementsprechend, da habe ich auch krass abgenommen gehabt, aber tagelang nichts gegessen habe. Und wie es mir danach gegangen ist, muss ich ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung. Es ist wirklich schon länger jetzt her. Und ich habe damals auch keinen Sport noch nicht in dem Ausmaß jetzt auch gemacht, auch nicht den Leistungssport, Ausdauersport noch nicht gemacht. Ich würde sagen, ich habe damals einfach auch wenig Wert auf meinen Körper, auf meine Gesundheit gelegt und dadurch auch kaum irgendwie ein Gespür dafür gehabt, wie geht's mir eigentlich, also auch gar nicht so in den Körper reingehört. Wie geht's ihm? Bin ich jetzt schwach? Bin ich gut drauf? Wie auch immer. Ich glaube, das war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst, was mein Körper überhaupt gerade durchmacht. Und da ist mir mit Sicherheit, war ich da nicht so leistungsfähig. Auf der anderen Seite, ja, was habe ich groß gemacht? Ein bisschen Fußball gespielt, also jetzt nicht abwertend dem Fußball gegenüber, aber vielleicht doch. es war damals einfach auch nicht so relevant, dass ich sage, okay, da merke ich, dass ich das jetzt irgendwie Leistungseinbußen habe. Und jetzt ist es tatsächlich schon so, dass ich kaum Probleme gehabt habe währenddessen, während der Infektion. Also war eigentlich an sich nicht wirklich krank. Ich war Leistungseinbußen, habe ich gespürt. Ich habe gemerkt, der Körper ist nicht so fit und leistungsfähig. Und dadurch hat dann eben am Sport aufgehört und den Test eben auch gemacht. Aber ich habe nie groß Probleme gehabt. Also muss ich jetzt fairerweise auch sagen. Und dementsprechend fühlt es sich jetzt, ehrlich gesagt, auch ganz gut an. Also das nennt es mal Comeback. Könnte definitiv schlimmer und ekelhafter sein. Also Radfahren, 2-3 Stunden mit guter Versorgung, wenig Druck. Habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich bei Null anfange, muss ich ehrlich gestehen. Das passt tatsächlich schon ganz gut.
Gut, aber also es passt ja insofern ganz schön zur letzten Folge, als wir über Moving Targets und was erwarten wir eigentlich von der Saison, und ich hatte es irgendwie auch so formuliert, so hey, man muss irgendwie der Saison auch immer das Angebot machen, Dinge bereitzuhalten, für die man vielleicht nicht offen war. Bei dir ist es jetzt so, dass dir die Saison angeboten hat, St. Pölten zu verschieben. Also für die, die es nicht wissen, ist es Ende Mai die Halbdistanz in Österreich. Finde schon, dass das ein wichtiger Punkt auch ist, ne? Also da passiert ja offenbar etwas Unvorhergesehenes, was einen krassen Impact hat. Und also sprich, musst deine Saison umstellen. Und mich hat das damals mental auch sehr sehr von den Füßen geholt. Also ich war damals Anfang 20 und wie gesagt, ich war einfach so down. Also im Sinne von, bei mir war es wirklich so, dass ich körperlich so schwach war, dass da gar nicht so viel ging. Also ich bin sozusagen durch den Tag so durchgefloatet. Und das, was ich krass fand, das erinnere ich wirklich noch. Ich hatte auch so Augenmuskelschmerzen. Also ich konnte die Augen nicht so richtig, wenn man so die nach rechts und links so doll bewegt, das hat halt einfach krass doll wehgetan. Und ich hatte immer dolle Kopfschmerzen und abends habe ich immer gefroren, dann musste ich heiß duschen, nachts bin ich aufgewacht und das Bett war halt komplett nass, auch noch übers Drüsenfieber hinaus. Und ich war an so einem Punkt, wo ich gedacht habe, ich werde nicht mehr gesund. Also das weiß ich wirklich noch, ich werde nicht mehr gesund. Und jetzt, wenn du mich fragst, wie bin ich da so durchgekommen, also du fragst mich nicht, aber ich tue mal so, als würdest du mich fragen. Also wie bist du da durchgekommen, Fabian? Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich glaube, ich habe einfach so von Tag zu Tag weitergelebt. Und du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt und ich könnte mir vorstellen, dass wir den heute in der Folge mal anleuchten. Du hast eine Trainerin, obwohl du ja selber Trainer bist, so. Und das ist ja auch das, was hier im Podcast so zusammenkommt. Also, was ist eigentlich ein Trainer und was ist ein Coach und was unterscheidet beide von einem? Du bist ja selber Trainer. Jetzt könnte man sagen, warum trainierst du dich nicht einfach selbst? könnte man ja machen. Also, ich weiß bei Andreas Rehler, dass der das lange gemacht hat, also seine Trainingspläne selber geschrieben hat. Ich kann mir vorstellen, dass das der ein oder andere Profi vielleicht auch macht. Jetzt hat diese Trainerin dich ja offenbar auch in dieser Zeit aktiv begleitet. So, welche Rolle spielt sie da?
Also erst einmal Shoutout an die Susa. Sie hat mir am Anfang von der Erkrankung hat's mir angeboten, dass wir aussetzen, weil sie wirklich das Coaching aussetzen, die Zahlung aussetzen, weil sie ja wirklich absehbar war, dass ich länger jetzt seit mindestens mal 4 Wochen keinen Sport machen kann, eher 6 Wochen. Und für mich war das aber halt glasklar, dass ich, okay, ich will trotzdem ihre Meinung haben. Währenddessen, ich will sie hin und da einfach mal wieder mal kontaktieren und will ihren Rat einfach wissen und das war mir halt auch wichtig. Also deswegen ist auch da unsere Kommunikation ganz normal weitergelaufen. Natürlich nicht in dem Umfang, wie wenn ich jetzt komplett normal trainiert hätte. So viel hat es jetzt auch nicht zum Bequatschen gegeben, aber das war definitiv eine gute Stütze, weil Susa halt einfach sehr, sehr, also ich habe sehr, sehr schätzen, oder ich schätze sie sehr und vor allem auch ihre Meinung auch gerade diesbezüglich, was die Gesundheit vom Körper betrifft und vom Geist, da ist sie halt extrem vorsichtig und pocht halt auch darauf, dass wir das richtig auskurieren und dass wir nicht so schnell anfangen, nicht so intensiv anfangen. So ist das sehr, sehr geduldig, strahlt da unglaubliche Ruhe auch auf mich als Athleten aus und das hilft mir natürlich genauso. Auch wenn ich jetzt behaupten würde, dass ich mit dem Thema gut klarkomme, alleine gut klarkomme, da würde ich jetzt für mich einfach behaupten, dass ich meinen Weg gefunden habe, dass ich da das relativ schnell Moving Targets immer wieder mal verschoben habe und auch abkackt habe. Dann, ich bin dann sehr, sehr fein damit, wenn ich sage, hey, anfangs war St. Pöltener gut, Titelverteidigung. Dann nächster Step, okay, das wird nichts. Ich bin froh, wenn ich da starten kann. Gut, tschüss. Just have fun. Das war im Endeffekt dann so das Hauptthema. Und irgendwann hat es auch gemerkt, okay, ich glaube, vor 2 Wochen im Podcast habe ich auch noch gesagt, ja, ich werde auf jeden Fall dahin fahren, werde starten, werde mir einfach da einen schönen Tag machen. Aber ich merke gerade, ich kann keine 21 laufen, geschweige denn mit 90 Kilometer Vorbelastung auf dem Rad. Und was tue ich mir da Gutes, nur um irgendeine Medaille zu bekommen, nur um das Startgeld, ich sage es mal, nicht im Wind geschossen zu haben. Also es sind alles so Gedanken, die mir da kommen. Wieder das Ziel, okay, ich fahre einfach hin und habe Spaß, aber ohne Triathlon, also ohne aktiven Triathlon. Ich support meine Athleten, die dort sind. Wir sind ein ganzer Haufen nächste Woche. Und da habe ich einfach jetzt Lust drauf. Und das ist jetzt mein Target. Hört sich jetzt sau blöd an, würde ich sagen. Von, okay, Titelverteidigung bis hin zu, ich stehe am Streckenrand und support meine Athleten. Aber am Ende vom Tag, ich akzeptiere es dann so, wie es ist. Also ich gib mir da das Angebot, so dass du es nur gern formulierst, setz das Angebot, akzeptiere das dann auch und bin dann auch fein mit der Entscheidung. Und das ist ganz wichtig und da unterstützt mich Susa definitiv ja auch extrem oder hat mir jetzt auch in der Zeit extrem unterstützt, in der wenigen Kommunikation, die wir gehabt haben, aber einfach in der bekräftigen und unterstützenden Art und Weise, wie sie es halt immer macht.
Und unterschätze nie die Power einer Finisher-Medaille. Also vielleicht solltest du doch überlegen, ob du in St. Pölten startest, nur um dabei zu sein und eine weitere Finisher-Medaille dann eigen zu nennen. Und dann vor allen Dingen mit dem Vor- und danach mit dem Death Before DNF rumzulaufen. Ganz wichtig. Ich glaube, über die Kunst eines DNFs sollten wir auch nochmal irgendwann in einer Folge sprechen. Oder vielleicht auch eines DNS, also eines Did Not Start. Ich glaube, da steckt auch nochmal vieles drin. Worauf ich hinaus will, ist, ich würde mal sagen, so von dem, was du sagst, dass Susa so ein bisschen sich zum Anwalt deiner Zukunft oder vielleicht auch zum Anwalt deiner Leistungs- oder Potenzialentfaltung, das ist ja alles immer etwas abgedroschen, ich weiß, aber sie ist ja irgendwie so eine Art Anwalt. Und ich finde, wenn wir auf die Rolle von einem Trainer und einem Coach gucken, dann können wir natürlich über Trainingspläne sprechen und auch sicherlich über das, was ich von meiner Seite dann einbringe oder einbringen würde. Und gleichzeitig finde ich das auf übergeordneter Ebene auch nochmal wichtig, weil das ja auch viele Klienten von mir betrifft, die jetzt vielleicht gar nicht im Sportkontext unterwegs sind, vielleicht sportaffin sind, dass es immer aus meiner Sicht, also das ist aber eine These, die ich gerade irgendwie jetzt spontan mal aufgemacht habe, ich glaube, es braucht immer jemanden, der sich zum Anwalt deiner Zukunft, deiner Leistungsentfaltung macht. So, und das kann eine Person sein, das kann ein Trainer sein, ein Coach sein, vielleicht auch jemand, der meint, er könnte beides. Können wir auch noch gleich nochmal gucken, ob das überhaupt geht. Das kann aber auch irgendwie ein Bot sein oder wegen mir auch ChatGPT, so nach dem Motto, hey, ich stehe jetzt gerade hier und ich will dahin und sag mir mal, wie ich das mache und ich fütter dich immer mal wieder mit der aktuellen Situation, die da jetzt heißt, ich bin gerade verletzt oder krank und kann nicht starten.
In der vorherigen Aufzeichnung habe ich lange überlegt, was du mit Anwalt meinst. Vielleicht kannst du es mal, also jetzt weiß ich es, vielleicht kannst du es mal kurz erklären für die Zuhörer, weil ich fand es am Anfang sehr verwirrend, vielleicht das falsche Wort, aber sehr irritierend, dass du in dem Kontext das Wort Anwalt verwendest.
Ja, das ist mir, also ich habe im Vorwege der Aufzeichnung so ein bisschen drüber nachgedacht. Wir wollen ja heute darüber sprechen, so welche Rolle spielt eigentlich ein Trainer in meinem Athletendasein, ne? Der schreibt mir die Trainingspläne und der kommuniziert mit mir und so. Und da können wir auch gleich ein bisschen tiefer einsteigen. Was macht eigentlich ein Trainer genau? Und was unterscheidet vielleicht auch einen guten von vielleicht einem nicht so guten Trainer? Und welche Rolle spielt jetzt eigentlich ein Coach? Also, und braucht man den überhaupt? Und kann das vielleicht auch beides sein? Und als ich das so mal so nebeneinander gelegt habe und übereinander gelegt habe, da ist mir irgendwie so dieses Bild hochgekommen, was ist denn eigentlich so die übergeordnete Funktion von diesen Leuten? Und da kam mir dieses Bild eines Anwalts. Also ein Anwalt ist ja jemand, der sich für deine Belange einsetzt, der dich in irgendeiner Situation abholt, weil du irgendwie eine rechtliche Vertretung brauchst und der dir halt hilft, dieses Anliegen zu lösen. So, und ein Anwalt begleitet dich ja entlang deiner Situation bestmöglich. So, okay, was will jetzt die Gegenseite und was wollen wir und wie können wir das erreichen? So, und im Sport ist es ja, da gibt es jetzt keine Gegenseite, sondern da gibt es ja ein Anliegen. So, ich will, keine Ahnung, einen Ironman machen oder eine Halbdistanz oder eine bestimmte Zeit oder so. Und ich finde dieses Bild irgendwie ganz passend, dass da jemand ist, der macht sich sozusagen zum Anwalt meiner Zukunft. Also jetzt bei dir oder auch bei mir, Fabian, was brauchst du? Damit du dein Ziel oder deine Mission möglichst erfolgreich absolvierst? Und da finde ich, passt dieses Bild echt gut. So.
Wie viel Vertrauen und wie viel Verantwortung gibst du deinem Anwalt?
Das ist nämlich eine sehr geile Frage, dass die jetzt kommt, weil ich glaube, es ist wirklich, also ich habe ein paar Anwälte in meinem Freundeskreis und wir haben immer mal wieder auch Mandate, wo wir als Führungskräfteentwicklung, wo wir das Element Führungskräfteentwicklung einbringen und wo dann aber noch andere Projekte mit dranhängen so, und da habe ich dann natürlich auch immer wieder mit anderen Leuten Kontakt, und ein Anwalt hat mir mal gesagt, es ist immer besonders schwer für ihn, erfolgreich zu arbeiten, also im Sinne von das Bestmögliche für meinen Klienten zu erreichen, wenn dieser mit mir nicht offen ist. So im Sinne von, ja, aber das haben Sie mir jetzt aber gar nicht gesagt, dass das so und so und so ist. Ach so, ja, ich dachte, das wäre nicht wichtig. Ja, sagt der Anwalt, dann natürlich ist es wichtig. So, und ich glaube, und auch das finde ich irgendwie passt ganz gut, dass das Verhältnis zwischen dem Trainer und dem Athleten oder dem Coach und dem Athleten natürlich so transparent und auf Vertrauen fußen muss, dass der auch wirklich weiß, woran er ist. Also, keine Ahnung, als ich früher eine Zahnspange hatte, die ich fast nie getragen habe, habe ich natürlich beim Kieferorthopäden immer gesagt, ja, ich habe die immer getragen. So, wahrscheinlich hat die das dann auch jedes Mal gemerkt. Nach dem Motto, kann ja nicht sein. Ne? Aber es bringt ja nichts, wenn du als Athlet, und da würde mich mal auch deine Sicht auf die Arbeit sehr interessieren, es macht ja keinen Sinn, wenn ich meinem Trainer gegenüber mit Informationen hinterm Berg halte. Nee, ich habe diese Woche nicht trainiert. Oder ja, ich habe extrem viel ungesundes Zeug gegessen und wenig geschlafen und viel gefeiert oder was auch immer.
Ich gebe dir zu 100% recht und kann dir auch nichts großartig hinzufügen, weil am Ende vom Tag Vertrauen ist die Basis von einer guten Zusammenarbeit. 110%. Also wenn kein Vertrauen da ist, dann werden genau solche Themen und vielleicht auch unangenehme Themen einfach auch nicht geteilt. Und genau das ist aber das Wertvolle dann für die Zusammenarbeit, auch für den Erfolg vom Athleten. Irgendwo ist es natürlich auch der Erfolg vom Coach. Wenn ich ganz, ganz böse bin, dann kann ich ja sagen, mir ist es ja scheißegal. Es ist ja dein Erfolg. Ja, natürlich ist mir nicht scheißegal. Also mich ärgert es natürlich genauso, wenn ich weiß, hey, der Athlet, die Athletin, die könnte eigentlich viel mehr, wenn sie es halt einfach sagen würde oder wenn sie es hier und da besser umsetzen würden. Und natürlich, das stresst mir, das ärgert mich ja, weil es irgendwo auch meine Arbeit ist und ich die Leute auch vorwärts bringen will und weiterbringen will und ihr Ziel bringen will. Und wenn ich sehe, da wird so viel einfach liegen gelassen oder schludrig einfach gearbeitet oder Sachen verheimlicht, natürlich nervt und ärgert mich das. Oder Beispiele, die wirklich leider zuhauf vorkommen. Ich sage jetzt mal, ja, war beim Doktor Schienbeinkantensyndrom. Sag ich, ja, wie, was, woher? Also höre ich jetzt gerade zum ersten Mal. Also war dieses Jahr im Winter. Dann sage ich, ja, aber es geht gar nicht. Also du kannst nicht so schnell Schienbeinkantensyndrom haben. Also ich höre das heute zum ersten Mal und du warst schon beim Doktor. Ja, hat schon vor 2-3 Wochen halt hier und da mal ziehen und ein paar Schmerzen und so weiter. Ja, aber wenn es ich nicht weiß, können wir nicht drauf reagieren. Jetzt muss Pause machen. Ist halt so. Ist jetzt dein Problem, ist natürlich aber mein Problem, weil deine sportliche Entwicklung natürlich dran hängt. Aber das sind dann so Sachen, die man im Verbund und mit der objektiven Meinung vom Coach halt auch wieder wesentlich schneller und besser, effektiver lösen kann, die Probleme, wenn man sie kommuniziert. Wenn ich aber nichts weiß, dass der Athlet mit harter Wadenmuskulatur oder vielleicht sogar schon Schmerzen irgendwo im Schienbeinbereich oder Ziehen oder Brennen hat, ja, wenn ich das nicht weiß, kann man nicht darauf reagieren. Das Erste, was ich machen würde, und das wissen die Athleten auch, wir laufen jetzt vielleicht erst einmal nicht. Das wollen sie nicht hören, deswegen sagen es halt viele einfach nicht. Sie wissen halt genau, was kommt, oder ja, ich habe eine verschnupfte Nase. Ich höre es oft erst so, wenn es wirklich zu spät ist, weil die genau wissen, der Nico sagt sowieso, ja, wir müssen Pause machen, wir müssen rausnehmen. Und das wollen sie nicht.
Und also, ich habe jetzt gerade ganz viele Bilder, die in meinem Kopf hochkommen. So. Also zum einen finde ich das interessant, dass, was du sagst, so dass ja, ich halte hinterm Berg, weil mein Trainer mir womöglich dann, ich kann damit immer wenig anfangen, wenn Leute mir sagen, ja, mein Trainer oder mein Arzt hat mir Trainingsverbot erteilt, wo ich denke, na, du wirst doch ein gutes Gefühl für dich haben. Ich meine, du wohnst in deinem Körper, in Anführungszeichen, ja nun schon, keine Ahnung, 30, 35, 40 Jahre. Also dir muss doch, du hast doch ein Gespür dafür, dass es dir offenbar nicht gut geht und das Training offenbar jetzt nicht die richtige Intervention ist, sprich, es ist Pause angesetzt. So, das ist das eine. Und das andere ist, was du gerade sagst, so wie viel, also was erwarte ich eigentlich vom Trainer und was erwartet der Trainer von seinem Athleten? Und ich glaube, dass diese Beziehung sehr viel mehr Raum gibt, als vielleicht oft genutzt wird. Verstehst du, was ich meine?
Definitiv. Also ist ja oft so, dass viel Potenzial da liegen gelassen wird. Und wenn ich nochmal zu der vorherigen Frage von mir zurückkomme, die du ja halb beantwortet hast. Ich habe nach dem Vertrauen zum Coach, zum Anwalt auch gefragt und habe nach der Verantwortung gefragt. Also wie viel Verantwortung gibst du deinen Anwälten?
Ach so. Naja, ich glaube, also das Vertrauen muss ja hoch sein. Also wenn ich nicht bereit bin, meine Bedürfnislage oder auch vielleicht meine aktuelle Situation offen zu legen, so vielleicht auch im Sinne von, irgendwie habe ich jetzt gerade gemerkt, ich habe gar keine Lust mehr auf Rennen oder ich brauche jetzt mal eine Pause oder so, will aber vielleicht meinen Coach oder meinen Trainer nicht enttäuschen, ne? Also das ist mir immer auch im Anfang ganz wichtig, dass so nach dem Motto, die Sachen können sich natürlich ändern, nur ist es wichtig, dass man es dann offen spielt. Also das Ziel ist, wie bei dir auch, das Ziel ist heute, ich will den Titel verteidigen in St. Pölten. Morgen ist es dann aufgrund der Erkrankung, also jetzt mal im Zeitraffer gesprochen, naja, ich will ein gutes Rennen machen und übermorgen ist es, nee, ich gehe gar nicht hin. Ja, und mit dieser Offenheit kann man ja eine Trainings-Athletenbeziehung nur dann gestalten, wenn man halt ein Vertrauen hat, wenn man also das Gefühl hat, es ist für beide Seiten okay. Und welche Verantwortung übergebe ich ihm? Also, ja, das ist ein interessanter Punkt. Also, ich hatte ja selber unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit mit Trainern und ich übergebe ihm natürlich nicht die Verantwortung für meine Entwicklung. Ich glaube, ich erwarte von ihm, dass er sich die Informationen holt von mir, die er braucht, damit es funktioniert. Und jetzt, ich denke jetzt gerade laut, was meine ich damit? Ich erlebe halt immer wieder Trainer-Athleten-Beziehungen, die sehr einseitig transaktional sind. So nach dem Motto, gib mir mal die 5 Rahmendaten. So, okay, wir haben deine Trainingsbereiche definiert und wir wissen dein Körperfett und keine Ahnung, das metabolische Profil. Dann ist hier dein Trainingsplan. Und ich für mich finde, dass da zu viel hinten runterfällt. Und da sind wir dann, glaube ich, auch gleich bei der Differenzierung. Was ist eigentlich ein Coach und was ist ein Trainer? So. Aber ich würde einem Trainer niemals eine Verantwortung geben. Die Verantwortung habe immer noch ich. Nur ich glaube, ich habe die Vereinbarung mit ihm so, hey, du holst dir bitte alle Informationen, die du von mir brauchst, weil ich weiß ja nicht, was du wissen musst.
Ja, ich finde, da gibt's keine klare Linie, wo da die Grenze ist. Weil auf der einen Seite, ich stimme da voll und ganz zu, die Verantwortung haben wir Athleten für unsere Leistungsentwicklung. Aber der Coach hat ja genauso eine Verantwortung. Der hat eine Verantwortung, in meinem Fall jetzt wöchentlich Pläne zum Schreiben. Manche Coaches machen das im 4-Wochen-Takt oder Susa macht es bei mir zum Beispiel im 3-Tages-Takt plus minus. Also ich weiß jetzt noch nicht exakt, was ich am Sonntag trainiere zum Beispiel oder Montag. Wenn die Struktur immer gleich ist, dann kann ich es ja schon ganz grob abschätzen. Dann weiß ich ja schon ungefähr, was auf mich zukommt. Aber das ist ja die Coaches-Verantwortung. Da ist ja okay, ich werde dafür bezahlt, dass ich, wie du sagst, mit den Informationen, die mir zur Verfügung stehen, und da bin ich mittlerweile nicht so, ich sage, ich laufe den Athleten großartig hinterher, wenn jemand nicht kommunizieren will, ich zwinge ihn nicht. Es ist aber am Ende vom Tag seine Verantwortung, mir auch die Informationen zu seinem Gefühl, zu seinem Lebensinhalt, zu seiner Situation, bei Frauen zum Beispiel Thema Zyklus, dass sie das eigenständig halt auch die Informationen an mich, an den Coach einfach weitergeben. Also auch das ist wieder Eigenverantwortung. Ja. Das versuche ich ja klar am Anfang von vom Coaching herauszustellen. Da habe ich ein Video auch aufgenommen, was sie bei uns auf der App auch durchschauen können und sollen und müssen. Und da gibt's eben halt auch die Thematik halt Eigenverantwortung. Also jeder ist verantwortlich für seinen Erfolg oder Misserfolg, selbstverantwortlich. Ich möchte auch nicht verantwortlich gemacht werden, wenn der Athlet sich übelst geil entwickelt und über die Ziele drüber hinausschießt, dann ist es geil gemacht vor ihm. Er hat von mir nur den Trainingsplan kriegt und hat von mir Feedback kriegt und hat so die Zuarbeit bekommen. Aber verantwortlich ist er selber.
Ja.
Weil der Athlet Einfluss darauf hat, wie bereite ich mich vor, wie bereite ich mich nach, wie bereite ich mein Training, die Qualität, wie hoch halte ich die. Also ich bin nur für den Inhalt verantwortlich. Er ist aber dafür für die Ausführung verantwortlich. Und das ist der größere Teil. Wie ist er? Wie schläft er? Wie regeneriert er? Wie geht er generell mit dem Thema Mindset, Druck, Leistungsdruck und so weiter? Wie geht er damit um? Wenn er da Fragen hat, dürfen sie jederzeit zu mir kommen, meine Athleten. Wir quatschen über die Themen und ich gebe ihnen meine objektive Sichtweise, meine Expertise mit. Aber an sich ist der Schüler Eigenverantwortung. Wenn ich nicht weiß, dass es ihm nicht gut geht, bin ich raus. Also dann habe ich keine Verantwortung nicht, wenn er trainiert. Wenn er mir sagt, ihm geht's gut und er liegt, er hat, keine Ahnung, 39 Fieber und trainiert trotzdem, ist es nicht meine Verantwortung. Also deswegen finde ich Verantwortung sehr, sehr schwierig zum Trennen, wer welchen Verantwortungsteil einfach übernimmt. Aber ähnlich wie du sagst, wir Coaches haben halt nicht die volle Verantwortung für die Leistungsentwicklung. Wir haben von unserer Seite einen Teil der Verantwortung. Der größte liegt aber definitiv auf Seiten des Athleten.
Jetzt sind der aufmerksame Zuhörer, dem wird es wahrscheinlich schon aufgefallen sein, Wir verwenden ja den Begriff Trainer und Coach im Moment noch nicht so differenziert. Man muss dazu sagen, im Amerikanischen gibt es die Unterscheidung auch gar nicht. Da gibt es nur den Coach. So, das ist irgendwie der Trainer. Also ich habe da ja eine sehr klare Meinung wahrscheinlich zu. Was denkst du, ist Trainer und Coach als Rolle immer verbunden oder was tut ein Trainer und was tut ein Coach? Kann man beides wirklich in voller Konsequenz machen und tun?
Ich habe es, glaube ich, in den ersten paar Folgen einmal thematisiert. Also ich achte da schon auf die Begrifflichkeit. Also ich persönlich bin Trainer und Coach.
Ja.
Also ich finde, jeder Coach ist irgendwo auch Trainer, weil ich schreibe Trainingspläne.
Ja.
Also in der Hinsicht bin ich Trainer. Ich möchte aber definitiv für meine Athleten auch Coach sein.
Ja.
Und ich sag's ganz ehrlich, ich habe super tolle Athleten. Ich bin echt glücklich, so wie es momentan ist. Und wie gut die Entwicklung von einigen ist, da wie gesagt, richtig, macht richtig Spaß, einfach, hört jetzt extrem blöd an, aber der ein oder andere struggelt einfach wie viele von uns, irgendwo mal im Alltag, irgendwo mal familiär, also jeder hat seine Päckchen zum Drang und das sind genau die Sachen, die mich dann auch erfüllen als Coach, wenn ich über die Themen Bescheid kriege, wenn wir über die Themen reden und wenn wir über die Themen einfach dann auch schauen, okay, wie können wir Sport optimieren, so dass das Gesamtpaket Leben einfach funktioniert für den Athleten. Und dann bin ich aber auch erfüllt. Also das ist genau das, was ich will. Ich will nicht nur da sitzen und Trainingspläne schreiben, die da auf Mats hochladen und sagen, here we go, viel Spaß. Nächste Woche kriegst du den nächsten, sondern ich will genau den Austausch haben und sehe dann aber auch, dass das die Athleten Stück für Stück auch besser macht. Und diejenigen, die halt viel kommunizieren, die mit mir auch in das Coaching halt auch reingehen und da andere Themen beleuchten, außer nur Training. Das sind auch die, die sich mittellangfristig weiterentwickeln.
Und ich finde das deshalb so wichtig, und da sind wir wieder bei diesem Anwaltsthema. Also ein Anwalt versucht ja auch mit dir gemeinsam, also mit seinem Klienten irgendwie rauszufinden, um was geht's ihnen eigentlich? Also holen Sie mich mal ab, wobei soll ich behilflich sein? Also worauf steuern wir hin? Und ich glaube, dass natürlich wenn man so ganz schnell drauf schaut, offensichtlich ist, ja, ich will halt einen Ironman machen oder ich will halt eine bestimmte Zeit machen, so, ne? Und ich glaube, dass dann irgendwann die Differenzierung ins Spiel kommt, weil ich Training ja, wenn ich mich so in den Medien auch umschaue, immer noch sehr als, da ist sozusagen dein Profil und da ist deine Zielsetzung und hier ist dann der Plan dafür und ich schreibe dir meinen Plan. Nur irgendwie, das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, kommt immer dann etwas dazwischen, was sich Leben nennt. Und das Leben heißt, da sind irgendwie Wünsche, Erwartungen, da sind Zweifel, da sind vielleicht aber auch Restriktionen, beruflich, familiär, beziehungstechnisch, privat, wie auch immer, körperlich. Und dann ist eben plötzlich nicht mehr die Frage, kann ich den Plan trainieren oder nicht? Gut, den reduziere ich dann, sondern das macht ja auch was mit dir. Also diese Enttäuschung oder Wut oder diese Zweifel, die dann entstehen oder die Frage, ja, was wird dann jetzt eigentlich, ne? Und ich finde, dass sich dort eben die Qualität eines Trainers, der vielleicht auch Coach ist, maßgeblich und das gut macht, maßgeblich von dem unterscheidet, der es halt nicht kann, weil er vielleicht auch gar nicht so sehr interessiert daran ist, an dem, was er da als Gegenüber vor sich hat.
Man muss aber auch jetzt mal aus Coaches Perspektive ja sagen, vielleicht hat der Coach auch die Ressourcen nicht dazu. Also ich sag's jetzt mal so, ich bin jetzt mit Sicherheit nicht im niedrigpreisigen Segment unterwegs, wie bei Roots Coaching. Wenn ich jetzt 100 Euro für ein Triathlon-Coaching verlange, also kann ich kein wirkliches Coaching erwarten. Also ich möchte keinen Coach jetzt da nahe zu treten. Vielleicht macht er es, wenn er glücklich so damit ist, jeder wie es will. Aber ich sage mal, wenn man es mal runterbricht, 100 Euro im Monat, darf ich nicht viel Zeit investieren. Und da haben wir die zeitliche Ressource, die natürlich jeder Coach irgendwo braucht, um, sagen wir mal, die Athleten irgendwo optimal zu betreuen oder, sagen wir, die Coaches-Philosophie durchzusetzen oder die Trainer-Philosophie. Ja. Je nachdem. Und es gibt vielleicht Trainer, die sagen, hey, ich will gar nicht mehr als irgendwo, Training reicht mir, mich interessiert es gar nicht, was der im Alltag macht, mich interessiert nicht, ob er Kinder hat, ob er Stress daheim hat, ob er Stress im Beruf hat. Alles legitim und deswegen investiere ich nicht viel Zeit da rein. Ich schreibe den Trainingsplan vielleicht alle 4 Wochen im Voraus schon, weniger Aufwand, aber dafür kostet Anführungszeichen jetzt nur 100 Euro, was ja auch ein Batzen Geld ist. Alles legitim, aber ist halt definitiv nicht mein Ansatz und ich glaube jetzt auch bei dir in der Arbeit, vielleicht kannst du da mal die Parallelen erziehen. Wir reden jetzt da immer über den Sport, aber bei dir im Kontext mit Führungskräften ist es ja vielleicht auch ähnlich, oder? Weiß nicht, wie ist.
Also ich finde, du hast doch einen ganz entscheidenden Punkt genannt. Also wenn ein Trainingsplan, also wenn du, so heißt es ja eigentlich immer, wenn du Economy buchst, dann bekommst du halt auch Economy. Und für 100 Euro im Monat ist ja klar, dass du da jetzt nicht eine Full-Service-Betreuung bekommst, womöglich mit jeden Tag WhatsApp-Chat und noch einmal in der Woche ein Debriefing. So, und auch das, ich finde das Bild des Anwalts irgendwie, je länger ich darüber nachdenke, immer besser. Warum? Weil auch das ist doch völlig legitim. Wenn jemand sagt so, hey, ich möchte einfach von dir Trainingspläne haben, Punkt aus. Schieb die mir rüber und match die dann mit den Daten, die dabei rauskommen. Ich lade das ja alles hoch und passe die Trainingspläne so an. Das ist genau das, was ich möchte, nicht mehr. Ich finde, das ist ja total fair und auch in keiner Weise in irgendwie zu kritisieren, so nach dem Motto, ja, da wird aber viel Potenzial auf der Straße gelassen. Auf der anderen Seite finde ich das halt schwierig, wenn ich ja Athleten erlebe, die strugglen mit der Art, wie sie ihre Pläne bekommen oder die strugglen mit der Art, wie die Trainingsphilosophie irgendwie formuliert wird. So, ja, ich bin mir da ehrlicherweise nicht ganz sicher, also irgendwie, ich verstehe so gar nicht, was mein Trainer eigentlich wirklich von mir will und er sagt immer, ich soll das so machen, aber ich sage dann immer, ich möchte das nicht und da reden wir dann halt nicht drüber. So. Und ich glaube, also wir haben ja auch das eine Projekt mal sehr großformatig gehabt mit Philipp Seib und Flo Angert 2022 in der Vorbereitung auf die Ironman WM, wo Flo Fünfter geworden ist und das war schon so angelegt, dass die Arbeit von meiner Seite einfach nur darauf abzielt, was heißt nur, eben darauf abzielt, was liegt sozusagen unter der Performance oder über ihr drüber oder um sie rum? Also welche Gedanken spielen da eine Rolle? Welche Self-Talks werden plötzlich handlungsleitend im Rennen und im Training und wie limitieren die mich vielleicht auch und was brauche ich im Rennen, damit ich ein Rennen aktiv gestalte oder zur richtigen Zeit eine Entscheidung treffe und die auch umsetze, so, ne? Und mit welchen mentalen Bildern habe ich vielleicht mich aufgeladen und die habe ich vielleicht auch im dabei, um sie in der richtigen Rennsituation zu aktivieren. Und ich glaube, um wieder an den Ausgangspunkt zurückzugehen, wenn ich als Athlet für mich formuliere, was ich möchte, dann braucht es natürlich auch ein entsprechendes Gegenüber. So. Und umgekehrt macht es natürlich keinen Sinn, wenn du als Trainer und Coach in deinem Athleten etwas siehst, was er selber nicht sieht. So nach dem Motto, du lächelst gerade und du weißt genau, was ich meine. Ja, wie oft ist es dir wahrscheinlich schon ergangen, und ich erlebe das in meiner Arbeit ja ständig, dass ich denke, dass ich Menschen was Gutes tue, wenn ich ihnen sozusagen das große Bild zeichne, so nach dem Motto, guck mal, das ist das, was ich sehe, wenn ich in die Zukunft blicke. Und dabei manchmal vergesse, dass den Leuten das vielleicht Angst macht oder dass die das gar nicht wollen. So im Sinne von, alles schön und gut, will ich aber nicht.
Das ist gerade wie so eine Selbsthilfegruppe von Coaches, weil das sind genauso die Gedanken, die ich halt auch früher mehr gehabt habe, mittlerweile gut akzeptieren kann, wenn Athleten anders denken. Und ich habe früher einmal versucht, so meine Denkweise auf andere Athleten zu projizieren, weil ich ja selber Athlet auch noch bin, so habe ich es oft nicht verstehen können, warum macht der Athlet das nicht? Das ist doch, der kann doch viel mehr aus sich raus, und der kann doch das viel erfolgreicher gestalten und auch wesentlich mehr Fortschritte haben. Und irgendwann ist mir das halt auch bewusst worden, es will halt nicht jeder. Manche sind happy, wenn sie da die Trainingsstruktur geben, die wollen nicht jeden Abend da sitzen, eine halbe Stunde Report schreiben an Coach. Da haben sie einfach vielleicht einfach nicht die Zeit und nicht die Kapazität und nicht den Nerv und auch nicht den Bock drauf. Und dann ist es auch völlig okay. Also es muss ja nicht jeder immer super krass High-Performer werden. Es gibt Athleten, die sind happy, so wie es ist, und sagen, ja, es reicht mir. Ich möchte da, ich habe jetzt eine Viertelstunde länger oder weniger lang brauchen in Rot, das ist doch egal. Völlig legitim. Also wirklich auch eher positiv von mir jetzt bewertet, wenn die Athleten wissen, was sie wollen. Es muss nicht jeder sagen, hey, ich muss High-Performer werden und muss da das letzte Quäntchen rausholen. Wenn man sich das bewusst, dem Bewusstsein sagt, hey, ich möchte, habe andere Ziele, andere Werte, ich möchte in Rot die Stimmung mehr aufsaugen, mehr was anderes wahrnehmen, was ich jetzt vielleicht in Rot phasenweise vielleicht nicht so mache, weil ich sehr fokussierter bin dann und sämtliche Szenarien durchspiele und immer schaue, dass ich bei der Sache bin, entgeht mir mit Sicherheit auch einiges außerhalb von der Strecke, wo der anders vielleicht gut wahrnimmt, weil er sagt, ach komm, die paar Sekunden, die habe ich doch Zeit und die nehme ich mir doch. Also ist ja alle völlig legitim. Und deswegen
Ja, nee, ich hatte mal einen Coach-Kollegen, der mir dann irgendwie erzählt hat, dass er auch, ja, also die Sachen, die er macht, schon ambitioniert macht und auch mit einem gewissen Anspruch verfolgt, so, und irgendwie, ich glaube, mit seiner Frau dann zusammen einen Halbmarathon laufen wollte, und die haben sich da auch drauf vorbereitet, und irgendwie nach Kilometer 18 meinte seine Frau, ich habe keine Lust mehr, ich höre auf. Und er so, hey, wie jetzt, du hörst jetzt auf. Was, es sind noch 3 Kilometer, du kannst jetzt nicht aufhören. Und die haben den dann irgendwie auch zu Ende gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es ein Halbmarathon war, vielleicht war es auch nur 10 Kilometer oder so. Auf jeden Fall zu einem Zeitpunkt, wo man dachte, naja, das ist jetzt sozusagen schon fast im Ziel, hat sie halt gesagt, nö, ich habe keine Lust. So. Und sie wäre damit auch fein gewesen. So, im Sinne von, du, ich habe überhaupt keine schlechten Gefühle, ich habe nicht das Gefühl von Versagen oder das nicht geschafft zu haben oder so, sondern ich habe, so bis hier bin ich gekommen, so klassischerweise, der Weg ist das Ziel und ich ist doch super. Und ich glaube, den blinden Fleck, den ich auch hatte und vielleicht auch immer noch habe, ist, ich erinnere mich selber an einige Seminare oder Weiterbildungen, die ich gemacht habe, wo es dann ja auch um Selbsterfahrung ging und wo ich mich daran erinnere, dass die leitenden Dozenten irgendwie dann zu mir kamen und gesagt haben, ja, Fabian, wir haben uns nochmal zusammengesetzt und wir haben lange über dich gesprochen und wir sind zu dem Schluss gekommen, das und wir könnten uns vorstellen, und irgendwie haben die so ein Bild meiner Entwicklung gezeichnet. Und mich hat das total ergriffen. So, da nimmt sich, also da war ich noch sehr jung, aber da nimmt sich jemand Zeit, also nicht nur einer, sondern mehrere Personen, und sprechen über mich. Und sozusagen technisch gesprochen, die extrapolieren mein Leistungsvermögen, so nach dem Motto, wenn du das und das machst, dann könntest du da und da hinkommen. Und dann habe ich gedacht, so, wow, krass. So, und vielleicht ist damals auch so dieses Bild entstanden, ohne dass ich das damals wusste. Die haben sich sozusagen zum Anwalt meiner Zukunft gemacht. Das wäre möglich. Und ich merke natürlich, dass nicht jeder, also klar, die meisten Leute, die zu mir kommen, die möchten das gerne, aber Ich erlebe ja auch immer wieder Klienten, die halt sagen, oder die das nicht sagen, aber wo ich das Gefühl habe, dass denen das eigentlich das zu viel ist, zu groß ist. So, das macht denen vielleicht Angst, weil da Erwartungen mit verbunden sind, weil sie sich die eigene Größe auch gar nicht zutrauen, so nach dem Motto, oh, das ist aber ein sehr großes Bild, was du da gerade von mir zeichnest. Ich weiß gar nicht, ob sich das mit dem, wie ich auf mich blicke, ob sich das mit dem deckt. Verstehst du, was ich meine?
100 Pro. Also ich habe jetzt selber reflektiert und mir ist der Gedanke gekommen, Ironman Hawaii, das ist was man auch schon relativ früh nach der ersten Langdistanz, als so mein Umfeld gemerkt hat, okay, er macht seinen Fortschritt, er ist vielleicht gar nicht so schlecht, sagen wir, in dem Altersklassenbereich unterwegs. Und dann ist zigtausendmal von verschiedenen Leuten kommen, ja, und wann startest du auf Hawaii? Und das habe ich auch gemerkt, es wird mir von außen rein projiziert. War aber nie oder ist bis heute jetzt noch nicht mein Ziel und auch nicht, sind nicht meine Gedanken. Und das ist was er durchaus auch mich damals schon unter Druck gesetzt hat, dass mir von außen jemand, und ich setze jetzt mal so ein bisschen die Verallgemeinerung auf, die Gesellschaft, meine Bubble, setzt mir das auf, dass ich mal irgendwann auf Hawaii starten sollte. Und natürlich hat es keiner böse gemeint, überhaupt nicht. Es war bloß total nett gemeint und eher vielleicht sogar als kleine Anerkennung, dass sie mir das halt zutrauen und wie auch immer. Aber am Ende vom Tag hat es mich dann anfangs eher mal ein bisschen unter Druck gesetzt. So, wow, okay, ja, das musst du eigentlich erfüllen und ja, doch, irgendwann kannst du vielleicht schon mal vorbei. Und dann ist mir das vor allem 2021 vor Portugal auch bewusst worden. Da stand schon für mich fest, dass ich nach Südafrika gehe. Im März 22 dann, also ein halbes Jahr später. Und da habe ich ja gewusst, es lässt sich eh nicht realisieren, finanziell, örtlich, mit meinen Lebensumständen, Thema Moving Targets etc., dass ich 22 eh nicht auf Hawaii starten würde. Und ja. Das habe ich vor dem Rennen dann auch so mit meiner Family kommuniziert, egal was am Renntag passiert, wenn ich den Slot kriegen würde, ich würde ihn nicht annehmen. Punkt. Und das, glaube ich, war schon erstmal also ein bisschen ein Schock, weil ich es ja dann so klar gestated habe. Hat mir persönlich aber auch wieder viel Druck genommen. Und seitdem ist auch von da ist nie irgendwie wieder was kommen. Also das einfach mal klar kommuniziert und dann war das auch relativ gut verständlich. Und genau das, wie du halt sagst, also wir können da mit Sicherheit auch Menschen unter Druck setzen, ob das unsere eigenen Athleten sind. Wenn ich meine Perspektiven in die Athleten reinprojiziere, wenn ich zum Beispiel unerfüllte Wünsche habe und die dann auf meine Athleten projizieren würde, das wäre absurd und das passiert aber leider relativ oft in dem Coaching-Business und das ist halt wiederum Aufgabe für uns Coaches, dass wir erkennen, okay, was braucht jeder Athlet? Was will der Athlet? Also das ist vielleicht schon mal klar, einfach formulierte Frage, aber ob das dann dem Athleten also bewusst ist. Also ich finde, da müssen wir zwischen die Zeilen über die Monate und Jahre hinweg der Zusammenarbeit muss den Athleten halt erkennen lernen oder dein Coachie, egal welcher Kontext es ist. Und schauen, wie tickt er und was will er oder sie
in dem Fall. Und ich finde, dass das ein ganz, ganz zentrales Momentum ist. Und deshalb bin ich auch einmal mehr an dem Punkt, dass ich glaube, dass viele Athleten, Trainer, Kombinationen wirklich nicht das schöpfen, was sie schöpfen könnten, weil es kann ja auch umgekehrt sein. Also natürlich, ne, hab ich manchmal so den Fall, wenn ich mit Athleten arbeite, so, dass ich sehe, was theoretisch möglich ist. Oder das heißt, was theoretisch möglich ist. Also ich habe ein Gefühl, so ein Bild, das kommt einfach hoch. Da bin ich wieder bei meinem Lieblingswort. Ich biete das dann dem Athleten an. Hey, das ist das Bild, was ich von dir habe. Und der gibt mir natürlich eine Rückmeldung. Und da kommen dann immer mal auch wieder so Sachen wie, ja, das haben mir schon immer Leute gesagt. Und ehrlicherweise, ich struggle davon Beginn an. Und ich kann das gar nicht für mich so umsetzen und so. Dass wir das dann zum Ausgangspunkt nehmen, daran zu arbeiten. Aber um in etwas hineinzuwachsen, ist aber auch umgekehrt der Fall, dass Menschen einfach mit einem Bild von sich in ein Bild hineingelebt haben und das nicht mehr möchten, so nach dem Motto, weil mir meine Trainer und Coaches und Berater und weiß ich nicht, wer alles gesagt hat, ja, aus dir wird nochmal jemand ganz Großes und du bist das Jahrhunderttalent oder so, dass aus diesem Käfig erstmal aussteigen möchten, so, um, also quasi auszusteigen, um dann wieder neu zu starten und vielleicht dann zu ganz anderen Höhen aufzusteigen, aber eben nicht mehr unter dieser Restriktion des, so wird das jetzt alles schon werden.
Wir sprechen jetzt gerade schon viel über die Kommunikation von Coach und Athlet oder Coach und Coachee, auch im Business-Kontext. Du hast vorher mal angeschnitten. Würdest du sagen, es ist machbar, als Coach sich selber zu coachen? Egal welcher Kontext, sportlich, ja, beruflich, ja, was auch immer.
Also ich sag mal so, ich hatte mal so ein, in meiner Ausbildung, in meiner systemischen Ausbildung bei Gunter Schmidt, hatte er mal so das Beispiel gebracht, irgendwie, er hatte da eine Klientin und die war in einer ziemlich schwierigen Situation und ist dann irgendwie mit ihm in sehr intensivem Austausch gewesen und dann ist er aber irgendwann in Urlaub gefahren. Das wusste sie aber, glaube ich, auch. Und dann hat sie ihn ein paar Mal versucht anzurufen oder so und ihn nicht erreicht. Und dann war er aus dem Urlaub zurück und dann hatten die ein nächstes Treffen und dann meinte sie, ja, hören Sie mal hier, wir haben hier unsere Zusammenarbeit und ich habe sie so sehr gebraucht und dann habe ich sie versucht anzurufen und sie waren überhaupt nicht erreichbar und das jetzt über mehrere Wochen nicht. Und dann hat er nur so gesagt, ja, okay, ja, es tut mir leid, also beziehungsweise ich war im Urlaub und so. Ja, aber jetzt mal ganz anders gefragt, was haben Sie denn mit dem Problem dann gemacht? Ja, dann habe ich es alleine gelöst. So, und ich glaube natürlich, dass wir uns jetzt vielleicht nicht unbedingt alleine dauerhaft coachen können, aber natürlich vieles von dem, was wir an Bewältigungsstrategien schon im Leben für uns entwickelt haben, so im Sinne von, ne, du hattest jetzt schon mal Pfeifferschleim-Drüsenfieber, jetzt hast du es ein zweites Mal. Wenn eine ähnlich gelagerte Situation käme, vielleicht jetzt nicht nochmal, sondern etwas anderes, dann gibt dir das ja schon auch die Möglichkeit, okay, wie kann ich jetzt hier in einen Perspektivwechsel, in eine Wertschätzung mir gegenüber kommen, wie kann ich aus einem sozusagen einer Anweisung mir gegenüber ein Angebot formulieren. Also ich glaube, dass das schon geht. Ich glaube aber auch, und da nehme ich mich selber nicht aus, für wirkliche Entwicklungssprünge brauchst du jemanden, also du brauchst ein Gegenüber. Du brauchst ein Gegenüber, und ob das jetzt ein sehr umsichtiger und sehr weitsichtiger Trainer ist oder jemand, der trainiert und coacht oder ob das jemand ganz anderes ist. Du brauchst jemanden, der mit dir gemeinsam, ja, der sich zum Anwalt deiner Zukunft macht.
Genau zum Punkt von vorhin, das ist im Endeffekt der Eigenverantwortung. Wenn du sagst, hey, mein Coach ist in dem Moment jetzt nicht verfügbar und ich muss jetzt mal eigenverantwortlich handeln und mal schauen, okay, ich habe das Vertrauen in mich selber, ich kenne die ähnliche Stresssituation schon mal gehabt, also vielleicht pfeifferisches Drüsenfieber, ja, ich war ja schon mal krank und ich weiß auch, wie schnell ich wieder zurückkomme. Dementsprechend habe ich persönlich zumindest relativ wenig Angst, einfach mal 5, 6, 7 Wochen gar nichts zu machen. Ja. Weil ich genau weiß, und es gibt mir jetzt gerade wieder die Bestätigung, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Also auch das Comeback wieder, natürlich brauche ich wieder ein paar Wochen und muss vielleicht den einen oder anderen Wettkampf neu eruieren, absagen, verschieben, was auch immer. Aber an sich, es geht ja keine Welt nicht unter. Und das ist was ich über die Jahre hinweg schon gelernt habe, eigenverantwortlich zu handeln, Selbstvertrauen zu haben, Vertrauen in meinen Körper zu haben. Aber nichtsdestotrotz tut es mir persönlich einmal gut, Rücksprache halten zum Kinder. Weil ich als Athlet, ich würde zum Beispiel phasenweise vielleicht sogar weniger trainieren, als ich es mit Trainerinnen mache, von den Umfängen.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, ich vertraue da voll wieder auf meine Trainerin und kann mit ihr Rücksprache halten. Sprich, ich sage ja, wie ging es mir jetzt quasi mit den Umfängen in der Woche? Wie ging es mir mit dem Long Run? Auch wenn ich vielleicht jetzt zu der Zeit dann, also nicht jetzt in dem Moment, aber sagen wir jetzt in 2 Monaten, wenn ich da wieder 1,5, 2 Stunden laufen gehe, dass ich damit ihr Rücksprache halten kann. Das heißt, das ist wieder mein Gegenpol, diese objektive Sichtweise, ich habe meine subjektive Sichtweise und die ist oftmals unterschiedlich. Und ich kann nicht immer nur nach meiner subjektiven Sichtweise handeln, weil ich bin mir sicher, ich würde mich da definitiv nicht 100% optimal weiterentwickeln.
Ja, und ich glaube, also wir hatten ja Folge Nummer 8, innere Stimme. Also ich glaube, das Frage, kann man sich selber coachen? Ich glaube, das Angebot an sich selbst, mit sich selber zu kommunizieren, ist ja schon mal ein ganz wesentliches. Also und damit meine ich jetzt nicht irgendwie einseitig, sondern wirklich, also im Sinne von, so, egal, ich bin müde, ich muss jetzt trotzdem trainieren, egal, ich bin, habe irgendwie jetzt Schmerzen, die Einheit muss jetzt durchgezogen werden oder ich merke während der Einheit, es läuft heute nicht, dass, ne, ich muss es auf Strava irgendwie hochgeladen haben. Auch da, dass eine Form von Selbstcoaching natürlich jederzeit möglich ist, im Sinne von, ich kommuniziere mit mir selbst. Also okay, Fabian, was kommt da jetzt gerade hoch? Ja, ehrlicherweise, ich habe jetzt nicht so Lust zu trainieren. Okay, und warum nicht? Also bist du jetzt gerade müde oder bist du einfach nur lustlos? Was bräuchte es? Brauchst du vielleicht irgendwie noch was zu essen oder eine kurze Pause? Das ist ja aus meiner Sicht ein gesunder Self-Talk, den man ja auch wirklich super gut kultivieren kann. So, von daher glaube ich schon, dass man sich selber auch in gewissen Situationen coachen kann im Hinblick auf ein Ziel oder ein Wettkampf oder so. Und ja, gleichzeitig glaube ich, dass, wie du ja selber auch sagst, ich im Zweifel diese innere Kommunikation ja sehr vielleicht paar Elemente außen vor lasse und sehr einseitig führe. Und deshalb ist es natürlich gut, so wie ein Trainer dir sagt, so hey, vertrau mir bitte, mach diese Einheit so, wie ich sie dir aufgeschrieben habe. So kann es ja auch in einer wichtigen Situation so sein, dass ein außenstehender Coach dir sagt, so ich glaube, es ist an der Stelle wichtig, dass du diesen Weg jetzt einfach, diese 6 Schritte jetzt nacheinander gehst und nicht bei jedem Schritt dich fragst, ja, ist das jetzt gut, sollte ich das jetzt machen, sondern geh jetzt erstmal bitte die 6 Schritte und dann können wir die nächste Reflexionsschleife ziehen.
Ja. Ich würde an der Stelle jetzt vielleicht sogar schon langsam zum Schluss kommen. Zum einen habe ich Angst, dass bei dir jetzt gleich die Decke runterkommt.
Ja.
Zum anderen liegt mir ganz gut in der Zeit und vielleicht abschließend dazu sagen, es ist jetzt nicht irgendwie, weil wir Coaches sind, du in einem anderen Bereich als ich jetzt bin, ist jetzt keine Werbeveranstaltung, jeder braucht einen Coach, also wirklich ganz und gar nicht, aber vielleicht der Appell an jeden, geht's in euch, hört's auf eure innere Stimme, bestimmt eure Werte, was wollt ihr überhaupt, brauche ich einen Coach, reicht mir vielleicht sogar einfach, ich sage jetzt mal, ein AI-Plan oder irgendwo ein standardisierter Plan, den ich für mich nutzen kann, also da mal Grüße gehen raus an Böller Andi aus der Region Rot. Er liefert dann einfach eine 8 Stunden 17 in Rot ab und trainiert sich selber über standardisierte Pläne, läuft oder fährt mit dem Rad jeden Tag zur Arbeit. Also er nutzt nie das Auto, hat glaube ich 10 Kilometer einfach sogar, so plus minus.
Ja.
Und er nutzt die standardisierten Pläne, passt sie für sich, für seinen Alltag, hat ein Kind daheim, ein kleines, passt es perfekt anscheinend an und es funktioniert. Also er liefert eine 8 17. Das ist für mich der lebende Beweis, dass man nicht unbedingt immer irgendwie, ich sage jetzt, viel Geld in die Hand nehmen muss für einen Coach. Das ist jetzt Kontrawerbung für mich. Aber nee, also wirklich, es gibt Menschen, Athleten, Athletinnen, die kommen alleine vielleicht sogar besser klar. Die wollen es nicht anders. Aber, muss man auch sagen, die setzen sich aber auch mit sich selber zusammen, führen viele innere Dialoge, viele innere Gespräche mit sich selber und wissen halt auch, was sie wollen und was sie brauchen. Also sind halt sehr, sehr ehrlich auch zu sich selber. Dann kann das auch funktionieren. Also es ist, je nachdem, was man braucht, man bekommt ja kein Feedback beim standardisierten Plan. Also es gibt immer das Für und Wider. Ich persönlich, vielleicht so abschließend, bin einfach der Typ, möchte gerne einen Plan haben, möchte gerne einen Ansprechpartner haben.
Also warum hier demnächst die Decke runterkommt, das Haus wird hier irgendwie seit Wochen und Monaten renoviert, saniert und unter uns, aber ich glaube, das wird irgendwie neu gemacht, habe ich das Gefühl, dass das Haus fast zusammenfällt. Und ich glaube, wir haben das rausgefiltert, aber man hört im Hintergrund ein paar Geräusche. Ich glaube, genau das, was du gesagt hast, alles hat seine Daseinsberechtigung. Und im Norden, ne, auf Glatzen keine Locken drehen, sagen wir immer, wenn jemand mit dem, was er hat, zufrieden ist und da in keiner Weise Handlungsbedarf sieht, ey, dann ist alles ganz wunderbar. Und diejenigen, die halt sagen, so, ich erwarte oder ich wünsche mir von diesem Prozess mehr, naja, die sind dann eben gut beraten, sich sehr fundiert mit dem auseinanderzusetzen, was sie wollen und dann auch entsprechend die Person zu suchen. Und jetzt, wo du es gerade gesagt hast, kommt mir noch spontan, wenn du Böller Andi erwähnst, mir kommen ja immer mal wieder so Leute unter bei Strava. Vielleicht sollten wir da mal so eine Best-of-Liste machen. Also ich glaube, Böller Andi ist schon sehr weit oben. Mir ist neulich mal Freiherr von Heizen untergekommen. Den habe ich bei Strava gesehen. Ich glaube, wir sollten da mal eine Liste machen mit geilen Strava-Namen. Also 2 haben wir auf jeden Fall schon mal. Von daher schickt uns gerne welche, wenn ihr welche habt. Also ja, vielen Dank.
Danke dir auch und wünsche dir auf jeden Fall noch eine gute Woche. Liebe Grüße in den Norden und
Wir sehen uns. Wir sprechen uns wieder in 2 Wochen. Bis dann.
Bis dann.